Heute Morgen wird uns die Wüste etwas beschäftigen. Denn tatsächlich gibt es in der Wüste mehr als nur Sand. Und wir werden sehen, wie wir dieses Thema lüften. Welche Zeiten und Situationen umgeben dich? Zeiten wie diese Wanderer, die durch die Wüste gehen? Oder ist es eher Erfolg? Denn Wüste verbinden wir ja mit Situationen, wo es nicht so gut ist. Und dahin soll es auch gehen. Manchmal erfahren wir Sicherheit. Vielleicht empfindest du jetzt zurzeit Ruhe in deinem Leben und du sagst dir, das ist gut so. Ich empfinde Glück, mir geht es wunderbar, es läuft alles, Familie, Beruf, Arbeit, Gemeinde halbwegs, alles ist irgendwie doch in Ordnung. Oder würdest du heute sagen, die Zeit, in der ich gerade stecke, ist wie eine Wüste für mich? Denn Wüste verbinden wir ja automatisch mit Dingen, die nicht so gut sind. Karg. Vielleicht sagst du, mein Leben ist leer. Es ist so irgendwie sandig. Keine Aussicht. Irgendwie immer alles gleich und trist. Keine Abwechslung. Vielleicht würdest du sogar sagen, wenig oder sogar wenig was los in meinem Leben oder vielleicht sogar ist voller giftiger Tiere. Ein Angriff nach dem anderen, das empfindet man vielleicht, ich weiß es nicht. Aber diese Frage war mir wichtig, dir heute Morgen zu stellen und auch mir, auch uns. Für unsere Gäste aus der Ukraine ist das wohl zurzeit eine sehr unsichere Zeit. Das wissen wir. Voller Fragen und Entscheidungen. Voller Entscheidungsfragen, die sagen, wie soll es weitergehen? Kann ich hier bleiben in diesem Land, wo ja eine scheinbare Sicherheit noch vorhanden ist? Oder muss ich zurück in mein Land, wo ich geboren worden bin? Muss ich zurück zu den Menschen, die ich verstehe? Muss ich zurück dahin, wo mein Dienst ist, mein geistlicher Dienst, meine Gemeinde? Muss ich zurück oder nicht? Viele dieser ähnlichen Fragen. Was erleben wir in der Gesellschaft, hier in Deutschland, aber auch in der Welt? Lass uns mal kurz drüber nachdenken. Wir erleben Unverbindlichkeit und Untreue Gott gegenüber. Das ist die Gesellschaft. Zumindest habe ich so den Eindruck, dass ich das so wahrnehme. Vielleicht nimmst du das anders wahr. Das Wort Gottes wird immer mehr an den Rand geschoben. Das hat immer weniger Priorität. Man fragt gewissen Systemen, man lehnt sich an eine Ethik der Säkularität an und sagt, nein, das Wort Gottes ist für mich nicht Maßstab. Kirche, Glaube, Dienst wird immer mehr unmodern. Ich nehme zumindest das so wahr, vielleicht du nicht ganz. Kirchengebäude werden verkauft. Wir haben den Bericht von den Jugendlichen gehört. Allein in Schweden, ich meine über 30% in den letzten paar Jahren. Und nicht viel anders sieht es auch hier aus, dass vieles eben sich ändert. Ja, Krieg, Gewalt, Kälte in den Herzen, Lieblosigkeit, förmlich eine Wüste um uns herum, würden wir sagen. Auch der gesellschaftliche Nährboden für eine verbindliche Glaubenserklärung eines Christen wird immer mehr zu einer Wüste. Kaum jemand von uns würde sich trauen, jetzt behaupte ich mal so, wer erzählt heute noch gern öffentlich, dass man an eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau glaubt? Wer stellt sich offen dahin und sagt, das ist der biblische Weg? Und auch davon ausgeht, dass das wirklich biblisch und normal ist. In der Gesellschaft wird das immer mehr und mehr an den Rand gedrängt. Monogamie, Heterosexualität ist in Gesellschaft nicht mehr in. Entschuldigung für diese Fachbegriffe in der einen oder der anderen Seite, aber wir verstehen das, die meisten unter uns. Ja, also gewisse Dinge merken wir um uns, passieren die und die machen uns manchmal nervös oder sie zeigen, in welcher Gesellschaft wir stecken. Wer sagt heute gerne, dass der Weg durch Jesus Christus der einzige Weg ist in den Himmel? Wir sagen das hier von der Kanzel und das glauben wir. Aber ist das in der Gesellschaft so normal? Wenn es bei einer Kommunion oder einer Konfirmation um viel Geld geht, dann kann man noch mitreden. Aber wenn es um eine Glaubenstaufe geht in einer Gemeinde, wie wir sie jetzt vor kurzem wieder erlebt haben, oder eine Jugendgruppe, die man besucht, und das vielleicht auch sagen möchte, dann überlegt man sich schon, ob man das so auf dem Schulhof erzählt, oder? Liebe Kinder, liebe Jugendliche, das ist doch eine Hürde. Man erzählt sich dort andere Dinge. Man erzählt, wo man aus war am Wochenende, wo man gefeiert hat. Man erzählt, was man so Cooles erlebt hat in der Welt. Aber vom Glauben, von der Kirche, zu sagen, dass ich gläubig bin, dass ich jeden Sonntag meine Zeit in der Gemeinde verbringe, das ist einfach nicht mehr in, das ist unsere Gesellschaft. So nehmen wir das wahr. Unsere Gesellschaft und unser Land sind zu einer geistlichen Wüste geworden. Die frühere Beziehung oder Bezeichnung für Deutschland, christliches Abendland, passt lange nicht mehr. Wenn ich die eine oder die andere Annahme und Feststellung hier mache, dann ist es meine Beobachtung. Ich sehe das so. Aber ist das auch für unseren Herrn so? Sieht unser Herr Jesus unsere Gesellschaft auch so, wie wir sie wahrnehmen? Ich möchte an dieser Stelle mal einige Dinge weitergeben. Ich meine, dass Jesus unsere Gesellschaft besser kennt, als ich sie jetzt noch beschrieben habe. Ja, die Sünde um uns nimmt er genauso wahr wie auch wir. Er sieht das. Er sieht unsere Nachbarn, unsere Gesellschaft, den Staat, er sieht unsere Politiker, er sieht ihre Entscheidungen, er weiß doch, was in ihren Herzen vorgeht. Jesus kennt uns, er kennt sie, er kennt unser Leben hier und den Krieg in der Ukraine, er weiß das alles. Jesus kennt deine Situation. Wir müssen nicht glauben, dass Jesus irgendwo, irgendwann mal einfach so durch die Welt gewandert ist und überhaupt nichts kennt. Er kennt es. Jesus kennt das Problem der Lebenswüste unseres Daseins. Jesus hat alles genauso erlebt, was wir erleben, und er weiß, damit gut umzugehen. Mein Wunsch heute ist also, auf Jesus hinzuweisen und auf seine, ich nenne es so, Wüstenerfahrung. Daraus wollen wir lernen und unseren Herrn nachahmen. Bedeutet also, wir wollen genauso, hoffentlich, ist es dein Wunsch, mein Wunsch ist es, aus dieser Situation, die Jesus in der Wüste erlebt hat, zu lernen. Denn ich meine wirklich, dass wir uns manchmal und oft in geistlicher Wüste befinden. Erinnern wir uns an das Thema, die Wüste bietet aber nicht nur Sand. Also wollen wir schauen auf Jesus und sagen, was war das Gute in seinen Wüstenerfahrungen? Wie können wir daraus positiv lernen für dein und für mein Leben? Ich lese aus Matthäus Kapitel 4, lese ich uns die ersten 11 Verse, die Geschichte der Versuchung Jesu in der Wüste. Matthäus Kapitel 4, ab Vers 1. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als der 40 Tage und 40 Nächte, also Jesus, gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wir passen auf. Nach dieser Zeit, Jesus war hungrig, nur dieses Wort steht hier, da trat der Versucher zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass dieser Stein Brot werde. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellt ihn auf die Zinne des Tempels, und oft zeigen wir den Besuchern in Israel, wo das ist und wie das aussieht, und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht ja geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stoßt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reichtümer der Welt und ihre Herrlichkeiten und spricht zu ihm, dieses alles, alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ein wunderbarer Text der Heiligen Schrift. Ein Text, den wir immer wieder lesen können. Und ja, die Wüste bietet nicht nur Sand. Als erstes möchte ich versuchen, uns das Bild von Jesu in der Wüste aus Matthäus 4, was wir aus der Kinderbibel und vielleicht aus manchen Bildern in unseren Köpfen so stecken haben, versuchen, diese zu entfernen. Schauen wir mal. Bilder von der Wüste. So sieht vielleicht die eine oder die andere Wüste aus. Und was hat eine Wüste? Eine Wüste bietet natürlich auch mehrere Gefahren. Eine Wüste ist nicht ein Ort, wo wir gerne sein wollen. Eine Wüste hat Stacheln, eine Wüste hat Pflanzen, die gefährlich sind. Eine Wüste ist nicht irgendwo ein Ort, wo ich an einer Oase mich hinlege, nicht wie so jetzt oft im Urlaub, und das ist auch in Ordnung so, wenn es denn passt im Leben, nicht am kühlen Strand vielleicht, nicht mit so einem Sonnenschirm und mich so ein bisschen kühlen lasse. Nein, die Wüste ist alles andere als das. Eine Wüste hat gefährliche und giftige Tiere. Eine Wüste birgt Gefahr hinter jedem Stein. Man sieht das oft gar nicht. Schlangen, Skorpione, wisst ihr, als wir in der Wüste waren, in der Halbwüste Sinai, und dann habe ich diesen kleinen Beduinenkind beobachtet und er lief barfuß. Wir waren ausgerüstet mit knöchelhohen Schuhen, nicht mit einer Eisenplatte darunter, nicht damit man auch gut geht. Vielleicht habe ich es damals übertrieben, es war 2000. Und heute würde ich es vielleicht anders machen. Nicht, wir waren richtig ausgerüstet, ja. So, und ich gucke diese kleinen Kinder, die laufen barfuß. Und dann sage ich denen, was ist los? Sind hier nicht Skorpionen und Schlangen? Ja, sagen die, sind alles da. Ich sage, und? Ist das nicht gefährlich für die kleinen Kinder? Nee. Denn wir geben diesen kleinen Kindern mit der Muttermilch bereits besondere kleine Portionen von diesem Skorpionengift, sodass die Kinder oder die Menschen, wir sind immun gegen dieses Gift. Ja, das waren die Beduinen damals. Wir wissen aber nicht, ob die Juden das bei Jesus genauso, außer seine Eltern, das wissen wir nicht. Jesus war also in der Umgebung dieser gefährlichen Tiere 40 Tage und 40 Nächte. Nachts kann man nicht einfach so mal zumachen, denn solche kleinen Tierchen laufen einfach dort. Das ist normal, das ist deren Lebensraum. Also dort sind sie zu Hause. Eine Wüste ist also alles andere als schön. Jesus konnte sich nicht unter irgendeinem großen Busch verstecken. Es brannte die Sonne jeden Tag. Ja, diese Pflanze habe ich sogar mitgenommen, die steht bei mir im Büro. Wenn man dort Wasser drauf gießt, dann blüht sie auf einmal auf. Eine Wüste hat schon schöne Sachen, aber eben nicht alles. Wie stellen wir uns Jesus in der Wüste also vor? Stellen wir uns wirklich Jesus in der Wüste so vor? So wie es auf diesem Bild ist, aus der Kinderbibel fotografiert? Der sitzt ganz schön in seinem weißen Gewand. Sieht so ein Mensch aus, der 40 Tage kein Essen hat und kein Trinken, der in der Wüste umhergeht, überleben muss? Nein, sieht so Jesus in der Wüste aus? Das sind die Bilder, die vor uns so sind. Oder würden wir sagen, sieht so Jesus aus? Schauen wir mal, diese Bilder müssen wir entfernen von unseren Köpfen. Schiebt sie weg. Sieht so ein Mensch aus, der 40 Tage in der Wüste überlebt hat, alleine und ohne Essen? Nein, definitiv nicht. Nein. 40 Tage ohne Essen. Hitze, am Tag wurde er gebraten. Habe ich in einem Hörbuch gehört, dieses Wort. Ich fand das so ergreifend. Jesus wurde tagsüber gebraten von der Hitze. Nachts wurde er fast erfroren. Von einer Bratpfanne in eine Gefriertruhe. Im Wechsel von ein paar Stunden, Tag für Tag. Und wir würden sagen, Jesus kennt nicht deine Wüste und meine. Er weiß nicht, was wir erleben, wenn wir Schwierigkeiten haben. Natürlich weiß Jesus das. Kälte, die Tiere, jede Sekunde nur ein Wort. Und das ist so wirklich so heftig. Jesus war jede Sekunde davon entfernt, nur ein einziges Wort zu sagen. Und er hätte den besten, schönsten, gedeckten Tisch vor sich. Jeden Augenblick hätte der Sohn Gottes nur ein einziges Wort sagen können. Und der Durst wäre weg. Der Hunger wäre weg. Es wäre alles da. Nach so vielen Tagen musste Jesus mit dieser Versuchung klarkommen, nur ein einziges Wort davon entfernt zu sein, alles zu ändern. Was können wir heute aus dieser Geschichte lernen? Selbst wenn wir nichts tun, begegnet uns der Feind. Das ist der erste Punkt. Keine Angst, die werden nicht so sehr lange, alles gut. Selbst wenn du und ich noch nichts machen, begegnet dir und mir der Feind. Haben wir das realisiert? Der Feind wendet seine List an und selbst wenn wir scheinbar gar nichts oder ganz normal leben, nichts Besonderes tun, greift er dich an und mich. Wir suchen ihn nicht, aber er findet uns. Wir machen irgendwie gar nichts, aber auf einmal, zack, ist die Versuchung da. Wir wollen einfach nur normal leben, aber plötzlich ist ein Problem vor unserer Haustür. Ja, irgendwas passiert in der Nachbarschaft, irgendwas hier oder dort und ich sage, was, ich habe doch nichts gemacht. Ich war doch ganz normal, ein ganz normaler Bürger und schon habe ich ein Problem. Bei Christen kommt der Feind oft mit frommen Gerede. Nun, was kann das sein? Für die Christen unter uns will ich das mal kurz erklären. Uns werden oft scheinheilige Ausreden einfallen. Sie werden uns eingeredet vom Feind, wenn es um einen Kampf oder um die Sünde geht. Scheinheilige Argumente. Einmal ist doch nicht schlimm. Eine Sünde, ach, was ist das schon? Einmal. Sei doch nicht so kleinlich. Oder vielleicht damit, ich weiß es nicht, vielleicht, wir sollen uns mehr Zeit nehmen für unsere ungläubigen Freunde und deswegen können wir dann auch mal unseren Dienst in der Gemeinde vernachlässigen. Stopp, ich habe nicht gesagt, dass wir nicht Zeit haben müssen für Menschen in unserer Nachbarschaft. Aber müssen wir deswegen Dinge vernachlässigen im Glauben? Nein, das nicht. Das sind so gerade ganz, ganz, ganz vorsichtige Gradlinigkeiten, die oft ganz schwer auseinanderzuhalten sind. Oder mal auch eine kleine Sünde übersehen. Nicht? Passiert das manchmal so? Scheinheilige Argumente, du musst, und manchmal klingt das so in unseren Ohren, du musst doch evangelisieren. Geh ruhig mal mit deinen Freunden aus, in die Disco oder sonst noch wohin. Nicht, evangelisier mal richtig dort. Ist das nicht manchmal bei den jungen Menschen genau das? Ja, das ist es, wenn wir ehrlich sind. Dann kommen manchmal diese scheinheilige Argumente und es gibt noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Nicht wir als Christen wissen ganz genau, was ich meine. Der Feind geht auch an unsere natürlichen Bedürfnisse und Wünsche an. Das war bei Jesus auch so. Die natürlichen Bedürfnisse und Wünsche und genau daran hat er angesetzt. Der Körper mit seinen Wünschen wird uns immer wichtiger. Das scheint oder zeigt uns die Gesellschaft. Die Sexualität wird uns falsch vermittelt und nicht an ihrem Platz, wo sie hingehört, angeboten. Die Sexualität ist schön und sie gehört in die Ehe hinein, aber auch nur dort hinein. Das sagt die Schrift. Aber nicht woanders und auch nicht außerhalb der Ehe. Unser Aussehen, die körperliche Schönheit wird in den Vordergrund gestellt. Nicht, was zu unserem Gott werden kann. Da ist kein Geschlecht von ausgenommen, Mann oder Frau. Unser Körper wird uns präsentiert, als das wäre etwas ganz Wichtiges. Und wir müssen unbedingt mitgehen mit der Gesellschaft. Uns wird immer gesagt, dass wir noch was benötigen, um glücklich zu sein. Die Werbung, die kommt, flattert ins Haus und sagt uns, du bist todunglücklich ohne diesen Rasenmäher, wenn du auf der 5. Etage im Mehrfamilienhaus wächst und nie eine Rasenfläche hast. Aber ohne den Rasenmäher bist du todunglücklich. Und was machen die Leute? Die kaufen einen Rasenmäher, obwohl sie den nie brauchen. Aber genau das macht der Feind auch mit uns im natürlichen Leben. Das fehlt dir noch, das fehlt dir noch. Du musst noch glücklicher werden. Und das sind körperliche Bedürfnisse. Das ist die Wüste, in der wir leben. Das ist das Problem, was um uns ist. Also selbst wenn wir scheinbar nichts tun, begegnet uns der Feind. Warum? Warum passiert das? Warum begegnet dich und mich der Feind? Weil wir mit unserem Leben alleine schon in der Wüste sein können. Allein mit unserem Leben. Denn unser Herr hat zwar der Welt die Rettung angeboten, aber nicht alle Menschen um uns herum haben das angenommen. So sind die Menschen um uns herum ja nicht gerettet, nicht automatisch. Also leben sie ein anderes Leben und ich lebe mit denen zusammen und diese Dinge reizen mich. Ich sehe sie. Mir gefällt vieles, was sie tun und immer weiter und immer weiter. Deswegen kommen wir zum zweiten Punkt. Das erste war also, selbst wenn wir nichts tun, begegnet uns der Feind. So war es im Vers 3, nicht wahr? Und der Versucher trat zu ihm und sprach. Jesus hat irgendwie nichts gemacht. Er war einfach in der Wüste. Der Feind kam zu ihm, ist ihm begegnet. Punkt 2, widerstehe ohne zu zögern. Widerstehe einfach. Zögere bitte nicht. Vers 4, da steht es. Er aber antwortete und sprach, also Jesus, es steht geschrieben. Jesus widerstand. Widerstehe ohne zu zögern. Wie kann ich also widerstehen? Wie Jesus. Wir wollen ja von Jesus lernen. Wie kannst du und ich das schaffen? Wir sollten die Versuchung erkennen. Das ist das Erste. Es ist einfacher, wenn ich den Feind sehe und die Versuchung erkenne. Manchmal erkenne ich sie ja gar nicht, dann kann ich ja auch nicht widerstehen. Aber wenn ich sie erkenne, wenn ich weiß, das ist eine Versuchung, ja, dann kann ich ja besser Nein sagen. Als ich viele Jahre zurück noch in der Medizin tätig war, ich habe am MRT gearbeitet unter anderem, und in der Ausbildung war es für mich notwendig, die Anatomie so gut kennenzulernen und zu lernen, dass ich genau weiß, wie sieht ein Körper aus? Wie sehen die Nerven aus, die Gefäße, die Gelenke? Ich musste alles lernen, um das Echte von der Fälschung, das heißt von dem Krebsgeschwür, was auch immer, oder von einer Fehlbildung, musste ich das unterscheiden und sofort Alarm schlagen. Das heißt also, wenn wir das Echte kennen, dann erkennen wir schneller die Fälschung. Ist doch eigentlich selbstverständlich. Nicht? Wenn ich also die Wahrheit kenne, werde ich die Lüge sofort entlarven. Kennen wir die Wahrheit, ist also der Schlüssel zum sofortigen Widerstehen ohne zu zögern. Die Bibel zu kennen ist der einzige Weg, um in der Wüste deines Lebens zu überleben. Die Bibel zu kennen, die Gemeinschaft zu haben, die Gebete und so weiter. Jesus in unserem Herzen zu haben, ist die Antwort auf alle Angriffe deines Lebens. Wenn wir Jesus in uns haben, dann wird er dir und mir zeigen, was wir machen. Denn er hat das ja in der Wüste erlebt. Er weiß ja, wovon er spricht. Er weiß ja, wie es uns geht. Sein Rat ist also der einzig wahre, also die wirkliche, der wirklich weise ist. Sein Rat. Die Hilfe Gottes ist die rettende Lösung, nicht die Ethik unserer Gesellschaft. Die Hilfe Gottes ist die Lösung. Der Ratschlag unseres Herrn ist richtig. Nicht, was die Gesellschaft dir und mir verkaufen möchte. Der zweite Gedanke, der erste, wie sollen wir Versuchungen erkennen? Also nicht, wenn wir das Falsche von dem Echten unterscheiden. Der zweite Gedanke in diesem zweiten Punkt ist, wir sollen die Angebote der Gesellschaft, des Internets natürlich auch und der Religionsvielfalt filtern. Jesus wurde auf einer bestimmten theologischen Art und Weise versucht. Der Feind kam und hat angefangen, Bibelverse zu zitieren und hat gesagt, das steht doch geschrieben. Und so wie Jesus versucht wurde auf einer Ebene der Theologie, der Wahrheit des Wortes Gottes, so wird es auch in deinem und in meinem Leben sein. Es geht oft um kleine Details des Glaubens, ganz klein. Es geht nicht um sofort sichtbare Veränderungen in der Gemeinde. Darum geht es oft nicht sofort. Es geht um leichte Abweichungen in der Theologie, der Lehre. Ganz leicht, ganz bisschen, nur ein Grad, nur ein ganz bisschen nicht so, wie die Schrift es lehrt. Welche Bibelübersetzungen lese ich? Auch dort beginnt es bereits. Habe ich eine Übersetzung oder ist es nur eine Übertragung? Kenne ich die Schriften? Weiß ich, wie es wirklich dort steht? Welche Kommentare studiere ich? Kann ich das filtern? Welche Beiträge aus dem Internet ziehe ich mir rein? Was lese, was höre ich immer wieder? Ungefiltert oder weiß ich, die Wahrheit zu filtern? Welche Theologie lasse ich in meinen Gedanken zu? Kenne ich die Wahrheit? Wisst ihr, es gibt ja viele Versuchungen, unter anderem gibt es Sätze wie, die Bibel enthält Gottes Wort. Was würden wir dazu sagen? Stimmt das oder stimmt das nicht? Die Bibel enthält Gottes Wort. Ich erkläre uns mal genau. Manche, die, super, sehr gut erkannt, manche machen schon den hier. Die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, die Bibel ist Gottes Wort. Ganz fein, nicht wahr? Da ist also die historisch-kritische Theologie unterwegs und sagt, die Bibel enthält. Da sind natürlich auch Sachen drin, die Gott gesagt hat. Nein, die Bibel ist es, von ersten Buchstaben bis zum letzten. Und daran, hoffe ich, halten wir alle fest. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Also zum nächsten, der Unterpunkt, der dritte, nicht alles, was fromm klingt oder aussieht, ist gut. Wenn wir das schon mal lernen, dass nicht alles, was fromm klingt, gut ist, dann werden wir gut unterwegs sein. Nicht jede Predigt im Internet ist biblisch fundiert und korrekt, auch wenn es eine Predigt ist oder so heißt. Nicht jede Lehre, die fromm klingt, ist auch bibelfundiert und auch wir in der Gemeinde hier, auch von dieser Kanzel beten und ringen wir, dass die Wahrheit gepredigt wird. Und deswegen müssen wir alle beten und ringen und aufeinander aufpassen. Denn ich kann mich auch vertun. Ja, auch ich kann mich vertun. Und wir müssen beten und ringen füreinander. Also nicht jede Lehre, die fromm klingt, ist auch bibelfundiert. Ich will euch mal was zeigen. Also viele, die jetzt unterwegs sind, manche Jugendlichen, die schmunzeln schon, die kennen diesen Hof, ja. Wisst ihr, was das ist? Wer weiß es? Hebt mal kurz die Hand hoch, wer weiß, was das ist? Dreht euch mal alle um, schaut mal, wie viele Hände nach oben gehen. Das ist spannend, oder? Wisst ihr was, das ist mein Garten. Das freut mich jetzt. Und die Hand noch nicht hochgehoben haben, da müssen wir noch mal einen Tee trinken bei mir. Also, schaut mal, das ist mein Garten. Und ich habe dieses Foto jetzt geschossen, wann war das? Ich glaube, Freitag hatte ich die Zeit und habe den Rasen gemäht. Sieht schön aus, ne, die Rasenfläche. Schön? Ja, traut euch, das sieht schön aus. Ich genieße das ja auch, ja. So, die Rasenfläche ist schön. Ich mähe sie sehr gerne und unsere Kinder helfen mir immer wieder auch, ja. So, wenn wir so von außen sehen, sehen wir was? Einen wunderschönen, was sehen wir hier? Jetzt dürft ihr einmal reden. Rasen. Das liegt so auf der Hand, ne? Ja, denkt ihr, ja. Denkt ihr, das ist ein wunderschöner Rasen? Denke ich auch, weil ich noch die Nahaufnahme nicht gezeigt habe. Das ist das gleiche Grundstück. Das ist der Rasen. Da sage ich mir, warte mal, das ist doch kein Rasen. Das ist doch überhaupt nicht. Also in dem Augenblick, wenn ich von der weiten Perspektive in die Nahaufnahme gehe, sehe ich, dass das, was grün ist, nicht immer Rasen ist. Aha, Blümlein gab es da, nicht? Und sowas, ich weiß gar nicht, was das ist. Also vom Rasen ist an meiner Rasenfläche herzlich wenig. Das ist alles andere grün. Nun, das hat viele, viele Gründe, ja? Ich habe einfach überhaupt nicht die Zeit, das Ganze da aufzubuddeln und da Rasen zu sehen. Und irgendwie ist mir das auch nicht ganz so wichtig, denn es ist ja grün. Ja, genau. Es ist grün. Nur weil jemand christliche Lieder singt, ist er noch lange nicht ein wiedergeborener Christ. Er ist grün, aber die Nahaufnahme kennen wir noch nicht. Kennen wir nicht. So ist das. Nur weil jemand seine Rede als Predigt bezeichnet, ist es noch lange nicht bibeltreu. Was grün ist, muss nicht Rasen sein. Und was fromm klingt, muss nicht die Wahrheit sein. Erschreckt uns das? Aber das ist die Wüste, in der wir leben. Das ist die Wüste. Die Gemeinde und somit die Kinder Gottes müssen nicht nur grün sein. Nein, sondern sie müssen so sein, wie Gott sich das vorstellt. Nur das ist die Wahrheit und das ist dann auch echt. Und wenn Gott uns in seinem Wort sagt, wie wir sein müssen, dann reicht nicht nur der Anstrich, dann reicht nicht nur dein Namen auf der Gemeindeliste. Das ist eine Null. Eine Null ist das. Dann reicht nicht nur, dass du christliche Eltern hast. Nein. Es reicht überhaupt nicht. Jesus ist die Wahrheit. Und wenn wir uns an seinem Leben orientieren, dann bist du und ich echt. Nicht nur Christ zu heißen oder zu sagen, ja, ich gehe da in die Bibelgemeinde nach Bahntrup. Na und? Was hilft dir das? Ja, ich gehe vielleicht in eine andere Gemeinde. Schön, was hilft dir das? Dir hilft nur das, wenn du am Wort Gottes orientiert bist, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast. Hast du dich bekehrt oder noch nicht? Hast du dein Leben Jesus abgegeben? Ja, wenn nicht, bringt dir das alles nichts. Bist du echt oder bist du nur mit einem grünen Anstrich unterwegs? Das weiß ich nicht. Aber diese Frage sollen wir uns stellen. Das bedeutet ja, wenn ich echt bin, dann kann ich die Angriffe des Feindes filtern. Und auch wenn ich dann in der Wüste unterwegs bin, wie wir heute in der Einleitung gehört haben, alleine unterwegs bin, ja, vielen Dank für diese wunderbare Einleitung. Alleine unterwegs, wie bin ich dann? In der Ausbildung unserer Pastoren und Diakone arbeiten wir und sagen, so wie du alleine bist, in deinem Kämmerlein, dort, wo du dich niemand sieht, so bist du. Und dann arbeiten wir daran, dass wir echt sind. Da, wo uns niemand beobachtet, so bist du. Bist du dem nachgegangen? Ja, das musst du doch nicht bei mir machen. Das musst du auch nicht bei unseren Ältesten machen. Überhaupt nicht. Geh auf die Knie. Nimm ein Zettel Papier. Fang an aufzuschreiben. Sag, wie bin ich? Schreib auf. Erkenne ich die Lüge von der Wahrheit? Erkenne ich die Versuchung oder nicht? Ihr Lieben, wir wollen von Jesus lernen. Jesus hat in der Wüste überlebt und hat die Versuchungen widerstanden, weil er das Echte kannte. Jesus kennt auch diese Wüste deines Lebens und sie ist ihm bekannt. Jede Begegnung, die wir erleben, kennt Jesus. Und jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt und schließe ab. Kenne die Angriffsflächen des Teufels. Kenne sie. Kenne sie. Lerne. Studiere. Das ist so wichtig. Unsere natürliche körperliche Bedürfnisse können eine Versuchung werden. Jesus kannte die Angriffsflächen. Und schaut mal, die Natürlichkeit des Leibes, wie ist sie? Unser Leib, die Augen, Ohren, nicht das Begehren, alles das zehrt uns in unserem Leben. Wir sehen Dinge und wir wollen die. Wir sehen Dinge und wollen auch so sein. Hier sind vielleicht eher die jüngeren Menschen unter uns, die angegriffen werden. Das ist ja so. Sie wollen oft ähnlich sein wie ihre Kumpels in der Schule. Sie wollen mitreden können, also wollen sie auch Dinge sehen, ja, auch Filme sehen, die sie gar nicht sehen sollen. Nicht, da wollen sie mitreden, ja. So, und das ist eine Versuchung. Kenne die Angriffsfläche des Teufels. Wo versucht der Teufel dich? Ist das in der Musik, die du hörst? Ist das in den Filmen, die du guckst? Sind es vielleicht in den geheimen Dingen, die du da irgendwie rumblätterst in deinem Handy? Das weißt du doch besser als ich. Das muss ich dir gar nicht erzählen. Das muss ich nicht sagen. Das weißt du. Wenn du ehrlich bist, wenn ich ehrlich bin, weiß ich das doch. Meine Augen, mein Leib, das wird mich versuchen. Kenne die Angriffsflächen des Teufels. Und das ist wichtig. Jesus kannte sie, also konnte er widerstehen. Ja, so. Das kann im Beruf sein, das kann überall sein. Das zweite, falsche Interpretation der Schrift, die Missachtung und der unehrenhafte Gebrauch der Bibel kann uns zum Verhängnis werden. Falsche Interpretation der Schrift kann mir und dir zum Verhängnis werden. Wenn wir anfangen, die Schrift nach meinem Verständnis zu verbiegen, wenn ich anfange, Dinge zu überlesen, ich sage, nee, das gefällt mir nicht, das lese ich lieber nicht, das ist mir zu hart. Die Seite kann ich auch rausreißen. Das gefällt mir auch nicht. Das ist gefährlich. Das sind die Angriffsflächen des Teufels. Wenn wir sie nicht kennen, dann werden wir dem unterliegen. Wir werden nicht gewinnen. Wir werden verlieren. Deswegen ist es wichtig. Und das letzte Untergedanke zu diesem dritten Punkt, also kenne die Angriffsfläche des Teufels. Das dritte, unsere natürliche Verlangen und Bindungen zum Reichtum müssen uns bewusst sein. Stellt euch doch mal vor, Jesus kommt auf diese Erde, um dich und mich zu retten als vollkommener Mensch. 40 Tage und Nächte hat er gefastet. Er hat Hunger gehabt. Mit einem einzigen Wort hätte er aus jedem Stein ein Brot machen können. Und er hätte sich alle erdenklichen Reichtümer dieser Welt nehmen können. Er ist Gott. Er war auch damals Gott, wo er auf dieser Erde war. Vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Und dann nimmt der Feind ihn und zeigt ihm alle Reichtümer dieser Welt. Das ist ungefähr das, was wir heute auch oft im Internet oder Fernsehen sehen. Da eine wunderbare Möglichkeit, hier noch etwas, hier noch da. Und wir merken, wir fangen an, versucht zu werden. Das Geld, wie erreiche ich mehr Reichtum? Wie erreiche ich noch mehr Ehre? Also, weil ich ja reicher bin, werden die Leute mich ja besonders beobachten, sehen. Das ist eine so starke Versuchung. Eine Angriffsfläche des Teufels kann Reichtum sein. Es muss nicht sein, nein, aber es kann sein. Gibst du eher Dinge in der Gemeinde auf, um noch reicher zu werden, also um mehr Zeit zu haben, um noch mehr verdienen zu können? Ich hoffe, dass du diese Balance halten kannst in diesem reichen Land. Wir haben alle Möglichkeiten, superreich zu werden in diesem Land. Und wenn du nur ein ganz bisschen nachdenkst, sofort bist du es. Wirklich. Also ich übertreibe nicht. Ein bisschen Raffinesse, ein bisschen Überlegung, ein bisschen hin und her und schon hast du Geld. Ein bisschen hier das Gesetz nicht ganz so ernst nehmen, ein bisschen hier nicht alles und. Dann geht's los. Und irgendwann merken wir, wow, es geht schnell. Ja, aber das ist die Angriffsfläche des Teufels. Denn so schnell, wie du reich werden willst, so schnell kannst du fallen. Wie hat Jesus sich verhalten? Er zeigte wahre Größe, haben wir letzten Sonntag gehört, nicht? Was ist die wahre Größe? Können wir nochmal nachhören. Jesus zeigte wahre Größe. Er hat widerstanden, weil er das Echte kannte. Das ist das Erste, behalten wir. Jesus hat widerstanden, weil er das Echte kannte, dadurch sofort die Gefahr gesehen hat und das Dritte und sich nicht von der Fälschung täuschen ließ. Haben wir es behalten? Er kannte das Echte, hat sich sofort diese Gefahr gesehen und von der Fälschung hat er sich nicht täuschen lassen. Ich möchte abschließen. Ja, Jesus kennt auch deine Wüste und er kennt die Situation deines Lebens. Doch, er kennt sie. Du musst nicht denken, Jesus kennt dein Problem nicht. Er kennt dein Problem. Jesu Reaktion und Methode ist, das lesen wir im Vers 10, sagt er, da spricht Jesus zu ihm, also zum Feind, weiche Satan. Weiche, und da verließ ihn der Teufel. Ein klares Widerstehen der Versuchungen in deinem und meinem Alltag werden uns in der Wüste durchtragen. Jesus hat die Notbremse gezogen. Jesus hat den Knopf gedrückt, den roten Knopf. Als ich noch im MR gearbeitet habe, gab es bei uns einen Knopf. Den durfte man nicht einfach so drücken. Nur bei Lebensgefahr. Und Lebensgefahr war meistens dann, wenn ein Patient in der Röhre, also im MR drinnen lag, und irgendwie die Notfallassistenten es nicht gecheckt haben rechtzeitig und ihre Sauerstoffflasche nicht rechtzeitig draußen gelassen haben. Und diese Sauerstoffflasche, wenn die dort rein saust in diese Röhre, wo der Patient liegt mit dem Kopf drinnen, und eine Sauerstoffflasche in der Größe und mit der Stärke des Magnets saust wie ein Geschoss ins MR hinein. Und in unserer Firma, wir haben wie viele Praxen damals gehabt, ich war in Bad Salzuflen, in Bielefeld, gab es diese eine Entscheidung, den Notknopf zu drücken. Bam! Was passiert? Das Helium weicht aus und das Magnetfeld wird sofort abgebaut. Und der Mensch ist gerettet. Was bedeutet das für die Firma, für den Chef? Tausende und Tausende an Kosten. Das Helium wird wieder aufgefüllt, Patientenausfall und. Aber, jeder Techniker an diesen Geräten ist angewiesen, diesen Knopf zu drücken, wenn Leben in Gefahr ist. Der rote Knopf in deinem Leben wird dich retten. Auch wenn du sagst, was? Dann habe ich doch weniger Geld. Da Das kostet mir doch Einsehen. Egal, der rote Knopf. Drück ihn, finde ihn. Weiche von mir, Satan. Weiche von mir. Wo immer du das erfahren wirst, drück den roten Knopf. Vergiss es nicht. Noch eine Geschichte. Tut mir leid, wenn ich so viele erzähle, aber irgendwie ist unser Leben voller Geschichten. Ja? Es gibt im MR eine Klingel. Jeder, fast von uns alle, die kennen das, nicht? Man legt sich in dieses Gerät, fährt rein und dann hat einen so einen Klingelballon in der Hand. Und diesen Klingelballon, den muss man drücken, wenn man Platzangst bekommt, wenn es einem schlecht wird, bei einer Untersuchung, nicht? Wir spritzen, aber spritzen auch unterschiedliche Medikamente. Und eines Tages sitze ich bei diesem, an der Untersuchungsmaschine und ich sehe, da tut sich was im Gerät. Da liegt ein Patient und hat diesen Ballon so vor sich hin und wedelt damit. Und ich denke, was hat er? Er wedelt damit. Er hat eine Sache nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass er drücken musste. Es hat ihm überhaupt nichts gebracht. Und ich habe gesehen und ich habe sofort die Untersuchung abgebrochen, bin reingerannt. Ich sage, ist ihm schlecht? Ja. Ich habe den Patienten rausgenommen. Aber das hätte auch sein Leben kosten können. Wir haben manchmal Medikamente gespritzt, wo das Herz 2-3-fach schneller geschlagen hat. In manchen Untersuchungen blieb das Herz stehen. Wir mussten also nicht ganz reanimieren, das arbeitet dann irgendwann weiter. Es kann ihm das Leben kosten, wenn er nicht weiß, was er tun muss. Wenn die Versuchung an uns naht, wenden wir uns an Jesus. Das ist der rote Knopf. Wir wedeln nicht mit irgendwas, wir drücken. Wir machen uns bemerkbar. Wir gehen auf Jesus zu. Jesus hat in der Wüste Stärke und Leben gezeigt. Und deswegen bietet die Wüste deines Lebens nicht nur Sand. Jesus hat gewonnen und er ging als Sieger aus der Wüste. Wenn du in deiner Wüste bist deines Lebens, dann ist es nicht nur Sand, was um dich herum ist, sondern Sieg. Nicht nur Verlorenheit ist um dich herum, sondern du kannst siegen. Du kannst als Gewinner aus der Wüste herausgehen. Und du wirst ein Sieger, wenn du auf Jesus blickst. Dass das Leben in der Wüste zur gründenden Oase wird, das wünsche ich uns, dir und mir. Denn die Wüste bietet wirklich nicht nur Sand, sondern auch Gewinn. Amen. Wollen wir beten? Lass uns das machen. Wenn jemand beten möchte, tut das. Ich schließe das ab.